One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nordholtisch Gezrot Lützebüsch.
Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nordholtisch Gezrot Lützebüsch. Mein Name ist Cedric Reich und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jede Frage von euch soll helfen zu verstehen, wie Lützebüsch wirklich nachhaltig gehen kann, für das E-Planet für euch alle gut durchgeht, aber wie wir alle gut können mit konkreten Mesuren dazu beitragen. Und dafür begrüßen ich heute Dr. Stefanie Zimmer bei mir. An mir schwätzen heute über ganz vieles, ne? Landwirtschaft, Ernährung, Gaspillage, Biodiversität vielleicht. Guck mal. Mir verteidigen ich erst mal vier. Und dir sagt mal, was davon richtig ist, was total falsch ist, aber was ich vergessen. Dir sieht direkt aktuell vom IBLA, also Institut für Biologische Landwirtschaft und Agroökologie.
Genau, das ist schon mal richtig.
Das ist schon mal richtig. Dass du das wüsstest, du doch effektiv eher akademischen Aufschluss war auch an den ökologischen Agrarwissenschaft. Das heißt, ihr seid wirklich vom Fach, keine Quereinsteigerin.
Genau, boah, ich komme nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb, aber ich mich auch okay, okay, Studium okay. Interessiert. Das heißt, dem nur wie Quereinsteiger definiert.
Okay, Quereinsteiger nur 18 Jahre.
Ja, so ungefähr.
An, die sind bekannt als Madame von den Leguminosen. Die hat Leguminosen auf Lützebüsch gesprüht.
Ja, ich meine, die waren schon halt zu Lützebüsch. Ich habe mich seit meinem Studium und noch mit meiner Doktorarbeit viel mit dem Thema befasst. Bei Leguminosen, Erbsenbohnen, Sojabohnen. Und vor allem, ja, für die bisschen heute zu Lützebüsch können umzubauen. Erbsenbohnen haben wir schon lange heute. Aber Soja oder ein Kichererbs, ein Linz. Seit letztem Jahr ist vielleicht mehr etwas Neues. Was heute noch nicht so war, aber was ganz viele Vorteile auch für den Wald, aber auch für unsere Ernährung kann haben.
Super. Was ist noch etwas anderes, was wichtig ist?
Boah, vielleicht, dass ich an einer ganz flotten Chance, an einer ganz flotten Equipe zu schaffen. 22 Leute, wir mittlerweile im IBLA, ganz ja. Dynamisch.
Erklär das den IBLA, was ist denn? Das ist so bekannt.
Ja, die IBLA ist, der Name hat er ja schon gesagt, Institut für Biologische Landwirtschaft und Agrarökologie Lützebüsch. Wir sind ein gemeinsamer ASBL. Wo ich angefangen habe, damals waren wir noch zu drei, ein Direktor, ein Berater, nicht für den Bereich Forschung. Das repräsentiert auch ein bisschen, also wir haben Forschung, Beratung, Wissenstransfer, alles in einem Dach. Das ist ziemlich einzigartig, heute zu Lützburg, aber in Europa geht das nicht so oft. Und ja, die IBLA möchte einerseits Feld für sich, Studien zum Thema nachhaltige Landwirtschaft, Fokus auf natürlich Boden, Fruchtbarkeit, Wasserschutz, Klimaschutz, Biodiversität. Aber natürlich immer auch, wie kann der Bauer das umsetzen, wie kann der Bauer auch nachhaltig wirtschaftlich davon erleben. Und dafür haben wir eben auch als Beratung, die Forschungsresultate über die Beratung eben direkt bei den Bauern in Praxis bringt. Ein anderer Punkt, wo die IBLA viel beschäftigt ist, ist auch den Abbau von neuen Wertschöpfungsketten. Weil bringt nichts, wenn der Bauer etwas kann aufbauen, wenn er doch mittlerweile so ja vielleicht da geht, wir haben keinen Aufsatz drin. Und da probieren wir eben auch, das mit auf den Weg zu helfen, also die Verarbeitung, den Handel mit an Boot zu holen.
Kann du Beispiel so, vielleicht noch aktuell, was vielleicht Leute schon hören, haben gar nicht wussten, dass die IBLA da was zu tun.
Manchmal ist Schleuschwärmung. Nee, war ich habe Bio-Bayer, wo wir eben geguckt haben, dass wir Lützebäuer brauchen, eben für die Kinder dran zu machen, wie die heute Lützebäuer aufgebaut haben, gesehen haben, ein bisschen den Know-how vermittelt haben. Wir haben auch Soja zum Beispiel für die Humanernährung mittlerweile, die, wo ihr heute Tofu zu kaufen kriegt.
Ah, ja, ja. Lützebäuer Tofu.
Genau, zum Beispiel.
Das ist ein schönes Beispiel, ja. Genau. Die sind kein Lobbyverband. Das heißt, für was steht das biologisch bei euch am Titel? Weil die sind ja nicht Vertreter von den Biobauern.
Nein, das sind wir nicht. Wir sind ein Forschungs- und Beratungsinstitut, also das ist unsere Rolle, Forschung, Beratung und Wissenstransfer. Und bauen natürlich so mal an unserer Vision, die wir haben. Wir wollen eine nachhaltige Zukunft für unsere Landwirtschaft unterstützen. Und wir suchen eben, dass Biolandwirtschaft ein idealer Weg ist dafür, aber dass alle Formen, auch Agrarökologie, haben wir ja auch am Namen, die eben dahin feiert oder einen Schritt mehr nur dazu ist, eben auch dazu kann beidrohen. Und boah, wir sind nicht dafür, irgendwie zu verzichten, auf Bio umzustellen, sondern wir sind dafür, die Biolandwirtschaft, die es gibt, weiterzuentwickeln an der Forschung. Auch die muss sich verbessern, auch da gibt noch viel zu forschen. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, nicht mehr zu forschen, dass es halt nur irgendwo am Tierrang an einem Paper verschwindet, mit das darum Terra auch könnt, dafür auch Beratung dabei, aber auch Wissenstransfer, wo wir auch mittlerweile ganz viel Co-Creation haben und alle Doktoren im Sektor probieren mit anzubauen. Also es ist nicht nur die Bauern, es ist die Beratung, mehr auch den Handel, Verarbeitung, Politik ganz wichtig, aber auch wir als Konsument natürlich einen ganz großen Einfluss haben.
Vision, also ganz gut Stichwort für diesen Podcast. Was ist dann eigentlich eher Vision? Die von der IBLA scheint ja eine klare Mission zu sein, eine Vision für die Zukunft. Was ist dann eher Vision?
Mein persönlich. Ja, mein persönlich ist am Anfang, dass man es hinkriegen, eben noch die Vision umzusetzen, also die nachhaltige, zukunftsförmige Landwirtschaft eben noch zu haben. Und ja, meiner Meinung nach geht das just, wenn man es irgendwann einmal hinkriegen, das ganz holistisch, also ganzheitlich umzupacken. Das ist nicht just Landwirtschaft zuständig, nicht just Ernährung, nicht just Umwelt, also weiter. Wir müssen gucken, alle Akteure durchzukriegen und zusammen zu überlegen, was das als gemeinschaftliche Vision an Reich, wenn wir die haben und entwickelt haben, können wir auch gucken, wo sind die verschiedenen Stellschrauben, die man muss drehen, um da hinzukommen.
Ich tue mir momentan keine Vision für Lützeburg an dem Sektor.
Für mich nicht. Es gibt keine klare Definition oder Vision oder ein politisches Ziel. Wo soll dann im Bereich Klima, Treibhausgasen hingehen, ja. Den, was Biodiversität betrifft, den, was Wasser betrifft. Aber ob die aber also ein an ein Rasch spielen, das ist natürlich, dreht in der engen Stellschraft, dann dreht sich eine Stellschraft mit. Und für mich muss ich das ganz zusammen gucken. Das ist natürlich irgendwie auch die Wirtschaftlichkeit, die auch eine Nachhaltigkeit ist, weil wenn man der Bauer kein Akkord ist, wir haben auch irgendwann kein Bauern mehr, das ist auch nicht nachhaltig. Da muss man auch ein bisschen gucken, die Balance dort zu finden.
Fakten, Fakten, Fakten.
Als Wissenschaftlerin sind wir bestimmt hoffrisch, mir dürfen ein konkretes Ziel zu nennen.
Ein konkretes Ziel, ja. Ich denke, den am meisten kann dazu beitragen, ja, für das ich etwas ändere, zu mir alle selber. Und wir essen all das, aber es wird ja auch da ganz viel produziert, für das können sie essen. Und wenn wir so Baguette vorstellen, alles, was so produziert wird, sagen wir mal heute in Lützburg oder weltweit, das ist einfach ein ganz großer Unterschied, dann ist es so, dass ein Teil von der Baguette oder von dem, was produziert wird, geht eben für deren Ernährung geholt, ein Teil erst einmal direkt selber. Und leider ist es aber so, dass ein Teil, ein Drittel, für die Fakten zu nennen, direkt an der Pupel landet. Das heißt, das wird produziert für nichts. Das heißt, wir verbrauchen Fleisch, die man von nicht müsste verbrauchen. Wir produzieren Treibhausgasen, die man nicht müsste produzieren. Wir machen etwas Negatives für das Ganze. Also wir belaschen die Umwelt, Biodiversität, Wasserschutz und so weiter. Und das müsste man nicht. Wir füttern deren und wir schlüsseln so auch noch, für das auch noch Milch, Fleisch oder der ja, direkt an der Puppe leihen. Und da muss ich natürlich vorstellen. Und das ist etwas, was ganz einfach für verschiedene Business dazu beitragen kann. Ich selber auch, also in den davon sind Teilchen von davon sind mir zuständig, also die State, Privathaushalter, genau. Und du kannst natürlich drin etwas dazu beitragen.
Mir fällt ab, dass wenn ich mein Gemäß am Garten selber umbaue, dann ist nicht doch Wurzeln, die ich vielleicht im Supermarkt nicht kaufen, weil sie unperfekt sind. Das ist menschlich wahrscheinlich, oder?
Ja, aber es gibt mittlerweile auch echt für sich den Unperfekt und so weiter, wo man das auch vermarkten kann. Aber ja, das hat auch mit Lebensmittelverschwendung zu tun, dass es am Anfang produziert wird, aber aufgrund von verschiedenen Normen, die man haben, den Apfel muss so ausgehen, muss darf nicht schief sein oder wie auch immer, man soll aber eine gewisse Krümmung haben, dass man eben das Gönne dann den Handel könnte. Das hat natürlich auch einen Teil von der Lebensmittelverschwendung. Also realistisch wäre es, so 50% zu reduzieren.
Und auch natürlich, was ich kaufe, meine Kaufentscheidungen. Ne?
Ja, also da natürlich auch Fleisch oder Wasser. Zweimal im Supermarkt jetzt vor, meistens, dass du nicht so weit von daheim fort, wie du einmal oder vielleicht auch noch alle zwei Wochen ganz groß anzukaufen, noch nicht so gerichtet zu wissen, was könnte die nächsten zwei Wochen auf dem Stuhl. Da geht es ja, da geht es schlecht, da geht es aber vielleicht in den Restaurant essen und da Leute essen daheim am Frigo und geht es schlecht. Ja, das trägt natürlich auch dazu bei. Und ja, generell vielleicht bist du am Vierer aus zu überlegen, was kauft man schon an. Und ja, vielleicht auch Rester kann in so schnellen Tagen ein bisschen warm machen und am Restaurant rasch mal Team holen. All das sind Sachen, die relativ einfach umzusetzen sind, wenn ein bisschen drüber passt.
Es gibt ein Projekt, das nennt sich der Weltacker, 2000 Quadratmeter. Das ist ein Zoll, die immer rundherum fliegt, da gesucht wird. Das ist eine Stadt, die wir zur Verfügung hätten, wenn es gerecht verteilt wird auf der Welt, für Jitfrein, für ganz Jahr alles umzubauen, was wir verbrauchen.
Wenn wir ein bisschen nachhaltig ernähren. Das heißt, am Moment ist es leider nicht so. Wir verbrauchen wir bald das Doppel, bald, also 3700 Quadratmeter verbrauchen wir. Das ist aber so, dass wir zu Lützburg schon mal Flasch, Landwirtschaftsflasch umrechnen, ob da wo wir kommen wir plus minus auf die 2000 Quadratmeter. Das ist wie am Anfang realistisch, aber der Fred ist natürlich, okay, wo könnt die 1700 Quadratmeter dann hin, hier? Und boah, die ist immer irgendwo im Ausland, dadurch, dass wir ganz viel importieren. Ein ganz, ganz großer Teil davon ist Tierfutter, was wir importieren. Und davon, ja, Soja hauptsächlich, was importiert wird, das Rebischgebiet.
Top Flop.
Ich meine, da sind wir auch schon bei einem Top Flop. Was will da nicht mehr hören?
Also ich will am Anfang nicht mehr hören, dass Soja oder Soja-Extraktionsschrot für den Fachbegriff zu nennen, importiert wird und das sowieso ein Abfallprodukt von der Ölindustrie. Also ganz früher war das vielleicht mal so, Soja aus Ölisch gehen, haben den Ölisch genutzt und rasch aus verfeiert gehen. Aber mittlerweile, also einerseits mengenmäßig, wenn ich sagen, Soja, Soja hält, dann sind 80% von Ölisch, 82% aus der Extraktionsschrot, also schon viel mehr. Aber auch wenn ihr guckt, der Wert, lang, der monetäre Wert, wie auf der Börse gehandelt wird, als viel mehr heisst, was beim Fütterung angeht. Das ist das ganz klar, die Soja, die importiert wird aus Brasilien, Argentinien, USA, wo sonst vielleicht Rebischer für die Stungen, wird angebaut und importiert für häufig deren Ernährung.
Du gehst ja in die Tüte letztes Jahr von der IBLA, die ausgerechnet tut, Lützebusch ist ja ein Weideland und Tauge gehört ja hier hin. Mit irgendwie sind wir schon zur Konklusion kommen, dass wir vielleicht ein, zwei Kälte zu viel haben. Geht ja nicht um Zuhören, es geht ja um die Massage. Was hast du denn Massage? Also, was kann Lützebusch und was kann Lützebusch nicht?
Weil Lützebusch hat die Einzigartigkeit, dass wir Grünland Standort tun. Also, wenn wir ganz Nutzfleisch haben, wollen, dann aus dem Punkt Deutsch und von der Grünland. Und das ist auch gut, das ist auch berechtigt. Das Grünland soll auch Grünland bleiben und nicht irgendwie ein Ackerland umgebracht geben, weil das wäre auch nicht gut für die Umwelt. Und die Einzigen, die wirklich Grünland gut verwerten können, sind einmal als Runner, die wir haben. Entweder Fleischrunner, Milchrunner. Und bei mir ist ja immer noch kein Gras, das wird auch in Zukunft, denke ich mal, so bleiben. Dafür brauchen wir als Runner und unsere Landschaft. Und das ist auch wichtig, dass wir die haben. Wir müssen uns aber vorstellen, das Grünland, was wir haben, die Fleisch, die wir haben, wie viele Runner können wir damit da füttern. Und bei dran braucht es sich kein Soja, kein Mais, keine Zusatzstoffe, das für die Leistung mehr zu setzen. Die können sich auch rein vom Grasland ernähren. Und wenn wir da eben gucken, wie viel Fleisch haben wir für die Tranne zu ernähren, im Verhältnis zu dem, wie viel Runner haben wir wirklich an der Stelle und an der Wiese stehen, dann ist die Balance nicht mehr so ganz hergestellt und dann müssen wir ein paar Runner Männer haben. Das heißt aber nicht, dass der Bauer da irgendetwas schlecht oder falsch macht. Wir als Konsumenten freuen doch nur. Also Lützburg, boah, wir sind im Podium, was deren Produkte angeht, was der Konsum von deren Produkten angeht. Und auch da kann vielleicht jeder ein bisschen überlegen, ja, muss ich doch alltag mein Steak um Teller holen oder den Käse und Milchkonsum, wie ich muss das wirklich sein. Und es gibt auch ganz viele mittlerweile, also am Platz von den tierischen Proteinen können wir auch pflanzliche Proteine zu uns holen. Wir können mittlerweile Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen hier aufbauen. Und ja, auch die sind ganz spannend. Also die letzten paar Jahre haben die Erbsen, Bohnen, sind Bohnen schlupp. Für mich exotisch, sie können wir auch vielleicht den Humus aus den Kichererbsen machen oder die Linsen Salat essen in Zukunft. Also alles ist machbar. Und ja, mein Urteil, ich wäre ganz sicher, weil wir brauchen mehr Fleisch für pflanzliche Proteine umzubauen, wie für tierische Proteinquellen zu haben. Ja.
Wenn der das tut, also der das auch als Wissenschaftlerin, als Forscherin, als politisch neutral, für was, wenn in die Massage geht, vielleicht mal noch Fleisch ist, geht das direkt so ideologischer Hecht. Für was traut der Stadt zu suchen?
Ja, das ist ein gutes Froh. Aber wir haben so eine wissenschaftliche Tür gemacht. Am Anfang ist das einfach eine Modellierung, eine Modellberechnung. Und die weisen das am Anfang als Grenzen, an denen wir uns bewegen. Und das am Anfang just für zu weisen, wo sind die Grenzen, wo sind wir gerade, wo können wir hinkommen. Und erst von damit werden wir uns halt nur natürlich treffen. Aber wir müssen einfach mal weisen, was sind die Möglichkeiten. Und das ist die Aufgabe von einem Wissenschaftler. Halt nur zu entscheiden, was das politische Ziel ist, wo gehen wir hin. Oder für sich selber oder den Konsumenten zu entscheiden, was machen wir. Das ist nicht alles auf. Gab. Mehr wahrscheinlich sind sich ein bisschen ungegriffen, also fühlt sich so ungegriffen, wenn irgendwie ein Wohrisch da drin ist. Das heißt, ja, wenn die Leute sind, vielleicht mal den Flieger holen, da gehen sie einfach gerne vor Kunst, da fühlen sie sich auch vielleicht ungegriffen, das vielleicht ein bisschen das. Mehr, das ist aber nicht Ziel davon, dass ja, einfach ein wissenschaftliches Aussage, die wir machen.
Ein Wort, was die Leute sind da zwei Jahre viel an der Mode, ist also die Ernährungssicherheit. Und das ist ja auch ein SDG, also ein Sustainable Development Goal. Und wie weit ist das zu Lützburg überhaupt möglich? Und wie weit, sie werden wir immer ein Land, sie werden auch angewiesen an so eine Kooperation und auch Importe?
Boah, du hast auch noch am Projekt Sustainable ganz aktuell zu wählen. Und du hast mal ein bisschen angeguckt, es gibt ganz viele politische Ziele. Einerseits Ernährungssicherheit, da geht es aber Treibhausgasemissionen reduzieren, also Klima verbessern. Es geht aber auch den Stickstoffeintrag reduzieren, also was für das Wasser zum Beispiel ganz wichtig ist. Und boah, wenn ich wir sind nicht so richtig, wie gesagt, weil wir nicht festgelöst haben, war das das Ziel, wo wir den Kompromiss gehen fanden. Da könnte man das vielleicht erreichen. Dann hätten wir mit Kind erreichen, dass wir Treibhausgase im Talschen reduzieren, den Eintritt vom Stickstoff im Talschen reduzieren. Aber da wären wir sonst noch bei rund 32% Ernährungssicherheit, Souveränität, wenn wir Import-Export ausschalten natürlich. Okay. Und das ging wir erreichen, indem wir 75% Bio hatten, im Moment sind wir auf 7%. Ja. Wenn wir 25% Männer Lebensmittel verschwenden, aber wenn wir 50% Männer Kraftfutter füttern, also zum Beispiel Soja. Und dafür muss ich sich vorstellen, was das wirklich Ziel ist, die Ernährungssicherung als Ziel für Lützburg, also die Klimagasen oder wo wollen wir hinkommen, aber ich dann da den wieder schwarz zu wissen, den Mann. Dafür muss ich aufpassen, dass ich nicht alles in Lippe gehalten.
Eine Gruppe, die sich oft wirklich nicht mitgeholfen fehlt an den Diskussionen, an denen sich dann noch manifestiert, sind die Bauern, weil die trotzdem eine immense Verantwortung haben für die Gesellschaft, auch gesellschaftlich oft immens gut verankert sind, die auch da können Stimmen hier, wenn er sollen. Aber wie werden Sie da recht, wenn Sie so ein Preis geht, alles erwartet an, ja, man weiß aber nicht immer auch geschwärzt, was wir können, was wir auch wollen.
Ja, ich meine, das ist das größte Problem an der Diskussion, dass eben, okay, die Landwirtschaft ist irgendwie Verursacher von all den Umweltproblemen, aber sie sind einfach am Anfang Opfer von der ganzen Geschichte und geht alles ist am Fokus von der Landwirtschaft oder vom Bauer gesehen. Mit das nicht der Bauer, den du verantwortlich hast. Dass Politik die Rahmenbedingungen stellt, sie mir als Konsumenten, die irgendetwas nachfragen. Und ja, natürlich, die Bauern sind auch ein Wirtschaftsbetrieb, auch der muss seine Familie ernähren, auch der muss wirtschaftlich irgendwie können über die Runde kommen. Und du verstehst, dass ich als Bauernbetrieb dann auch Angst kriege, wenn ich so Sachen höre. Weil, weil man auf Fleisch soll gehen, da kann ich auch Männer produzieren, davon denke ich auch Männer, wie ernähren ich meine Familie. Das ist ganz berechtigt. Und dafür ist eben umso wichtig für all die Akteure, die bewusst sind, auf ihr benutzt. Dem Bauer die ganze Verantwortung zu geben oder dem Bauernbetrieb mehr als alle Gute in der ganzen Gesellschaft, den musst du aussetzen, weil ja, das ist nur produzieren, was vielleicht wir hier im Land mehr importieren, dann haben wir auch nicht viel besser gemacht.
Ja, und wenn wir darüber schwätzen, dass wir alle gut wollen essen, aber nicht wollen immer gesehen, wie die Essen hergestellt wird, ne? Dass wir den Piff nicht mehr wollen riechen und so weiter, du hast ein bisschen den Kontakt zur Natur verloren, auch ein Thema, was hier im Podcast beschwert gehen ist, was ja auch viele bei der Gesellschaft aussieht, an unser Lebensstil, unser Ernährungsstil, ist ja eigentlich auch nicht nachhaltig für uns selber, weil es krank ist. Was machen diesen Podcast schon beschwert?
Ja. Ja, genau. Ja,
sind das Faktoren, die da auch, wo da auch eins dein Präambel dabei schreibt oder so weiter, näher in die Tüte, wo da so, das füllen wir auch an Betracht?
Ja, also mir ganz, weil die Ernährungsempfehlungen angehen, wir sind ja kein Ernährungsberater, also da gehen wir natürlich noch nicht dran. Aber insgesamt gucken wir natürlich schon, dass die Resultate, die rauskommen, auch mit Empfehlungen von einem Ernährungsberater übernehmen. Stimmt, da das immer berücksichtigt, dass wir da sind. Und da ist es nun mal so, dass wir viel mehr Fleisch essen, wie für uns gesund wird, dass wir vielleicht mehr tierische Produkte essen. Insgesamt und dass das ganz auch ging gehen mit mehr pflanzlichen Produkten, wobei nicht heißt, dass ich Vegetarier, Veganer sind, weil wir Hühner ist Rand, verteuernd Landschaftsbild passt und dafür soll man das auch weiter fördern. Ja.
Ich finde hier nicht gedacht, Bewegung von veganen Wildchaser, also Leute, die so ein, ich esse nicht mehr Wild, weil ich selber geschossen habe und so weiter, die aber sonst sich vegan ernähren. Es geht ja nicht darum, leider Kategorien zu gehen. Darum geht es ja gut. Es geht ja darum, die Ernährung insgesamt zu denken und nicht nur zu sagen, so viel Prozent als Veganer, Vegetarier und so weiter.
Tro vom Nachhaltigkeitsrat.
Was muss auf Basis von heute bis 2030 an der Landwirtschaft geschehen, für die Biodiversität zu unterstützen?
Ja, das ist ein gutes Wort. 20 ist natürlich ganz neu, das ist eigentlich schon mehr. Ja. Und Biodiversität ändert sich natürlich viel zu schnell, aber in dieser Hinsicht wird um abzubauen noch ganz los. Aber kurzfristig kann ich natürlich die typischen Sachen hacken, umpflanzen, Strukturelemente fördern, Blechstreifen, Ulehen. Das geht aber auch schon gemacht. Mhm. Ich meine, insgesamt, dass die Frage von der Biodiversität, da darf man nicht so klang sein. Das ist ein ganzes Ökosystem, wo man muss gucken, darum zu verbessern. Und dann verbessert sich die Biodiversität, ob das nur ein Acker also oder an der Bestäuber also oder wo auch immer. Und das heißt, wenn wir etwas für Wasserschutz machen, wenn wir etwas für Bodenschutz machen, haben wir insgesamt etwas für die Biodiversität gemacht. Und auch hier, Biolandwirtschaft kann hier ein Vierreiter sein. Ein Grund oder ein Hauptgrund, für was Landwirtschaft verantwortlich gemacht wird, für die Biodiversität schwund, also eben chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und zu viel mineralischen Dünger, also Gülle und so weiter, aber auch mineralische Düngemittel. Und im Biolandbau sind die mineralischen Düngemittel verboten laut Gesetz und auch kein chemisch-synthetisches Pflanzenschutzmittel. Das heißt, du hast den Risiko schon mal auf Null gemacht, da machen wir ganz viel Gutes. Und bon, auch da gehen die Zahlen, also die Tüten, die eben so, wenn wir alles biologisch bewirtschaften, da machen wir ganz viel für die Biodiversität. Bon, schon lange, was den Stickstoffaustausch als Dünger angeht, haben wir 25% Männer. Und was die Blutdachten zählen, geht es immer bei 95% mehr um Acker. Wir sind bei 35% mehr bei der Feldfischel und wir sind bei 23% mehr, was Bestäuber angeht. Also das sind schon Zahlen, wissenschaftliche Zahlen, die für sich stehen. Das heißt aber nicht, wir haben 107% Biolandwirtschaft heute in Lützburg. Dass all die anderen Bauern da irgendwie etwas Negatives machen, weil ich meine, wir haben ganz viele Bauern, die bewusst sind und dafür, die auch gerne etwas wollen, hier machen, die viele agrarökologische Maßnahmen umsetzen, die auch gut sind für Biodiversität. Aber es fehlt ein bisschen Unterstützung. Wir müssen hin auf die Weh helfen und müssen noch gucken, dass das dann noch wirtschaftlich nachhaltig ist, die Biodiversität zu fördern. Und das ist es leider noch nicht. Und da brauche ich noch ein Weh, wie kommen wir da hin?
An einem Podcast über Visionen muss ich dann aber fragen, ist dann eine Landwirtschaft ohne chemisch Stoffe an ohne Gentechnik vorstellbar?
Für mich ja.
Okay, das ist ja ein klar Aussage, weil da könnte ich mal froh gestellt. Bin ich ganz froh.
Der kritische Geist.
Bio, Bio, Bio. Das ist doch alles just Leben, das ist alles just Quatsch. Ich weiß doch gar nicht, was dran ist. Also sowieso, das ist doch alles viel zu teuer. Das kann sich normal nicht leisten. Das ist einfach nur eine Schickeria für die, die man so von Naturata fuhren.
Ja, das ist die typische Aussage, die es gibt. Merci. Aber einerseits zu den Labeln kann ich vielleicht ganz kurz sagen, dass das auch vielleicht, das kannst du hier gestalten, aber den EU-Label ist der einzige Label an der EU, den durch ein EU-Gesetz verankert ist. Das heißt, sowohl Produzenten wie auch die Verarbeitung von den Produkten wird einmal im Jahr mindestens kontrolliert, laut Gesetz. Und dann haben wir natürlich noch Labeln, die nach mehr freuen und die gehen auch mal kontrolliert, einmal im Jahr. Also ist das schon mal ja, so eine Fake News, ging schon mal so. An die andere Geschichte, ja, mit dem Preis, natürlich spielt das eine Rolle. Natürlich guckt den, was kostet etwas. Einerseits früher ist viel mehr vom Portemonnaie ausgegeben für Lebensmittel. Mittlerweile ist es vielleicht echt ein Handy, ein Auto. Und ich weiß nicht, was, das muss ich noch vielleicht auch ein bisschen überlegen. Trotzdem verstehe ich die Diskussion, aber da ist es auch so, wenn ich den traditionell hergestellten Produkt mit Bioprodukten vergleichen. Also ich finde es als Konsument blöd, wenn ich die Bioprodukte kaufe. Weil ich bezahle mehr für die Bioprodukte und plus bezahle ich Steuern für Wasser und proper zu machen, für die Biodiversität zu fördern, für Klima zu verbessern und so weiter. Das muss ich bezahlen zweimal. Und da muss ich am Anfang hingehen und müssen die externalisierten Kosten, die den einen und den anderen Produkt verursachen, mit ablösten, an dem monetäre Wert gehen. So eine Art To-Cost-Accounting oder da gehen ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Kind machen. Und wenn ich, boah, da gehen doch wissenschaftliche Tüten, aber wenn ich die Kosten mit abbezieht, dann ist der Bioprodukt nicht mehr teuer wie der konventionelle Produkt, weil das so gut hängt ein bisschen vom Produkt auf, ein bisschen mehr billig, aber das ist aber keine große Differenz mehr. Und das ist dann auch immer ein ganz gesellschaftliches Froh, wie gehen wir da um? Muss den sich da Gedanken muss noch mehr bezahlen für das Bioprodukt, dass die mit teuer ist, herzustellen, ist klar, an dem Marché, wie wir im Moment sind, an dem System, dafür ist er doch gerechtfertigt, dass der Bauer da ein Teil mehr kriegt. Aber das ganze System ist einfach über durchgehen und nicht den einzelnen Preis von einem Produkt.
Wie findet man dann die Balance zwischen der Verantwortung vom Individuum, vom Konsument und den systemischen Fragen, an denen wir uns alle befinden? Weil wenn ich Luxus habe, nach neben einem Bauer zu wohnen, den man sein Ehe verkauft, dann habe ich ein gutes Gefühl. Ich weiß aber, dass ganz viele Leute den Luxus nicht haben, weil es weit weg ist und das ist auch idiotisch für ein Dozen Ehe 5 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Wie finden wir die Balance?
Ja, du hast Balance, aber das ist natürlich einerseits, wie das hier gestaltet, auf wo könntet, da das ja oft die Lokal- oder Bio-Gepro. Für mich also da, meine haltigste Bio anzukaufen, die steht für mich immer über dem regionalen, so nicht okay. Natürlich so nicht, wir müssen die Bio-Apfel aus Neuseeland importieren, aber trotzdem ist es auch, ja, wenn ihr sich die wissenschaftlichen Zöllen anguckt, die Umweltabflüsse vom Transport sind minder groß wie die vom Wert produziert, ob du zum Beispiel chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel angesagt gehen oder nicht. Und dafür muss man da doch ein bisschen überlegen. Natürlich wollen wir auch die Lützebäuer Landwirtschaft unterstützen. Dafür ist das lokal natürlich auch ganz wichtig, weil es bringt das nicht, wenn wir dann nur alles importieren. Dann unterstützen wir als Bauern hier auch nicht. Dafür muss man da ein bisschen für sich auch Balance finden, wie machen wir das.
Zum Schluss gebe ich euch gerne froh, wenn man die Erzeugungsvision gibt es zwei gehabt, weil die Menschen interessant ist. Die denken von der E-Blase zu sagen, Andi hat irgendwo so geht, von allen drin für zu Lützebüch mal als definieren, was wollen wir überhaupt? Weil alles können wir nicht tun. Was wäre der Schritt nur 4?
Schritt nur 4 war, wir hoffen, dann als ein Projekt zu erreichen. Wir haben nur gesagt, wir brauchen eine Vision, wir packen das irgendwie mit an. Wir haben selber als E-Blase, wir wollen aber auch gucken, wie ein Doktor in Daten, wir haben ein Projekt, das heißt Vision 2050. Von Anfang genau gut. Das machen, genau. das auch schon mühe mit das, aber noch ein bisschen bis dahin kann man noch ein bisschen etwas machen. Und einerseits geht die Modellierung, was sind Szenarien, wo Kinder hingehen, mehr für dich mal auch zu gucken, ja, was das eine Vision von den verschiedenen Akteuren, hier Gruppen, wo wir Bauern zusammen freuen, dann haben wir aber auch all die Leute aus dem Sektor, die mir noch bei sind, zum Beispiel Büros, Forschungsinstitutionen, dann aber auch die Verarbeitung an Handel mit Arbeitszeiten, ein Teil, wo wir rein politisch Gruppe machen, ein Teil, wo wir auch wissenschaftlich Experten aus dem Ausland, für ein bisschen nicht global doch mal daran zu holen, mit Arbeitszeiten an, aber auch, muss man mal gucken, wie gut das gelingt, da brauchst du hoffentlich, dass darin sich auch gesprochen wird, dann Konsumenten auch für die Workshops mit anladen. Und da gucken wir eben Schritt für Schritt von der Modellierung, wir können ein schönes Modellieren, was wissenschaftlich bestimmt ganz korrekt ist, aber wenn das nicht die Vision von den Leuten draußen teilt, dann wird es nie umgesetzt gehen. Und dafür gucken wir Step by Step, Szenarioentwicklung, wie gesagt, Zukunft aus, wo stehen wir los, wo kommen wir da hin und dann noch einmal, war das politisch machbar in der ganzen EU-Gesetzgebung, die wir eben haben, probieren wir das Step by Step zu machen und waren das ein Forschungsprojekt von Mavaner, wo wir eben vor ein paar Monaten gestartet haben.
Ich habe eine Woche raus, dass das durchaus gut fand, dass es in ein paar Jahren mehr über die Ernährung geschwärzt wird, auch dass das nicht mehr selbstverständlich ist und dass wir uns Gedanken darüber machen als Gesellschaft.
Ja, klar ist das wichtig, weil für drin hat mich immer ein bisschen gestört, dass es über Landwirtschaft geschwärzt ging. Aber für mich ist das ein Teil von dem ganzen Ernährungssystem. Da gehört das alles dabei. Da gehört Landwirtschaft daran, wir haben auch die Gesundheit von uns selber, wir haben die Umwelt, wir haben Klima. Die Wirtschaftlichkeit von Gesundheit ist aber auch ganz wichtig. Und kann ich eben nicht die Einzelsachen ganz lang gucken, aber für mich muss ich das ganz zusammen wegfahren.
Stefanie Zimmer, so vielmals merci. Das war der Podcast One Planet 20 Futures von Nachhaltigkeitsrat Lützebüch zum Thema Ernährung, Landwirtschaft, Anti-Gaspillage. ich resümiere zum Schluss mal das Gespräch kurz, auch für mich, dass ich es verhalten habe. Die schafft für Diebler und Diebler setzt schon an für biologische Landwirtschaft. Gleichzeitig fördert sie und unterstützt alle Bauern auf ihrem Weg von der Transition. Und die hat ganz klare Message, dass er sagt, dass es zu Lützburg Potenzial gibt für andere Wirtschaftsformen wie aktuell. Dass es doch darum geht, dort experimentell den Pioniergeist zu wecken und auch immer auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Weil bringt nicht von etwas einfach am Tierrang verschwindet. Man muss ihn dann auch können umsetzen, muss ein Marché dafür gehen. Und dafür braucht man auch Konsumenten. Der Konsument hat eine ganz wichtige Rolle, eine andere Anti-Gaspillage, wo allein durch den Konsument 50% angespürt gehen. Und dann aber auch natürlich durch die Entscheidungen vom Konsument, warten ist, wie als Ernährung aus, was für Gedanken wir uns machen, und ob es doch immer nur um billigsten Preis geht, wenn das möglich ist, an alles mit abzuziehen an das System. Und Ernährung ist mehr wie nur Landwirtschaft.
Ich meine, das ist ein gutes Resümee.
Das ist nicht das Merci für das Gespräch. Merci auch erst für das Nulauschen und für das Nulgucken. Das war der Podcast von Planet 20 Futures. Die nächste Episode kommt schon nächste Freitag raus. Abonniert euch, wenn ihr nicht wollt verpassen. An diskutiert mit euren Kollegen, Freunden, Arbeitskollegen drüber über diesen Podcast kontrovers, aber diskutiert, wenn es klappt. An vergesst nicht, One Planet 20 Futures, Zukunft also.